Puls.
Ich glaube, dass dieser Song viel bewegen kann innerhalb der Szene. Und die Hoffnung wäre, dass halt noch mehr als diese 18 dann Dinge unternehmen und Zeichen setzen, um klarzumachen, wo man steht.
Schacht und Wasabi, der Deutschrap-Podcast von Puls.
Hallo Jule.
Hallo Falk Schacht.
Ich habe gehört, du hast eine Überraschung für mich. Ich habe schon ein bisschen Angst.
Das hat jetzt eine Weile gedauert, aber es ist endlich soweit. Ich habe was besorgt, um dir eine Freude zu machen. Ich hoffe, dass jetzt gleich ein Nostalgie-Kick einsetzt bei dir. Ich habe vor einiger Zeit Sascha Lobo getroffen, der erzählt hat, dass er irgendwann 1996 mal ein Buch geschrieben hat oder so einen kleinen Jugendführer in Berlin und sich unbekannterweise mit Hip-Hop auseinandergesetzt hat und was darüber geschrieben hat, ohne wirklich Ahnung davon zu haben. Und es ist so eine kleine Momentaufnahme. Ich schau mal ganz kurz. Ich habe jetzt das Buch endlich bekommen. Ich habe gesagt, bitte gebt mir das doch, dann würde ich gerne daraus was vorlesen. So, es ist ja 1996, Berlin, und zwar.
Seine Freundin ist weg und bräunt sich.
Stimmt, oh fuck, es ist wirklich 1996.
Ja.
Ja, es ist der Jugendszene-Stadtführer für Berlin. Und
geil.
Dieser Text, den ich jetzt vorlese, der ist tatsächlich einfach von dem Jungen, ich weiß nicht, ob er irgendwann mal jung war, aber da war er anscheinend noch jung, Sascha Lobo. Erstmal ist da drin, es werden so bestimmte Akteure und Institutionen der Berliner Hip-Hop-Szene vorgestellt.
Jetzt
zum
bin
Beispiel
ich ja mal
DJ Tomek. Ja. Einer der bekanntesten und besten DJs der Stadt hat samstags von 19 bis 21 Uhr seine Radiosendung bei Kiss FM, wo er unter Beweis stellt, was er kann: Scratchen und Crossfaden in einzigartigen Tomek-Style. Boah Gott, das tut mir jetzt ein bisschen leid.
Hey,
aber
ich kann Crossfaden.
Tomek hat bereits als DJ von Curtis Blow eine USA-Tournee hinter sich und auch in Los Angeles Musik produziert. Dann erzählt Tomek da weiter, dass man viel mehr Geld in Deutschrap blasen müsste. Amerika ist da ein großes Vorbild. Aber jetzt komme ich zu dem eigentlichen.
Ach, da gibt es ein Tomek-Interview, ja?
Genau. Also Sascha Lobo hat damals 1996 Tomek getroffen und Tomek meinte dann eben, für ihn ist die Rap-Industrie der USA in gewisser Weise ein Vorbild. DJ Tomek sieht für Berlin die beste Möglichkeit, die junge Hip-Hop-Welt zu festigen und ihr den Respekt zu verschaffen, der ihr gebührt. Okay, jetzt kommen wir aber zu dem eigentlichen Gefährt. Ich hoffe, dass du davon noch nie was gehört hast, und zwar
das Hip-Hop-Mobil.
Nein! Oh, fuck my life. Das Hip-Hop-Mobil, ja.
Ich hab wenn du Gefährt sagst, also aber ist es ja ein Fortbewegungsmittel.
Okay, aber kennst du die Institution Hip-Hop-Mobil? Wahrscheinlich schon, hast du schon davon gehört.
Manu. Ja, ich habe vor, ich glaube vor 6 oder 7 Wochen habe ich geguckt, ob es das noch gibt.
Ach was, okay. Also Sascha Lobo schreibt hier, das Hip-Hop-Mobil. Das Hip-Hop-Mobil entstand als Pendant zum Rock-Mobil und soll jugendlichen Künstlern die Chance geben, auch ohne Plattenvertrag und ähnliches Musik zu produzieren. Es wird betreut von Andreas Brick, Rebel One und Speiche, einem Breakdancer der ersten Stunde.
Ja.
Wer kennt ihn nicht, den alten Breakdancer? Shoutout an Speiche. Es gibt ein Studio, in dem unter Andreas Beratung die Gruppen ihre Beats austüfteln und die Texte ins Mikro rappen. Das alles geschieht kostenlos, senatsfinanziert und ist daher mindestens 3 Monate im Voraus ausgebucht. Gleichzeitig bietet das Hip-Hop-Mobil aber auch Workshops für Jugendfreizeitheime und Projekttage für Schulen an. Und in Asylbewerberheimen gab es Aktionen. Immer stand und steht im Vordergrund, Hip-Hop als gewaltloses, friedliches Medium zu nutzen und zu verbreiten. Dann geht's noch weiter über Juiceful Records, aber ich ärgere mich jetzt gerade ein bisschen. Ich habe gehofft, dass ich dir jetzt mit meinem kleinen Beitrag oder beziehungsweise Sascha Lobos kleinen Beitrag über das Hip-Hop-Mobil irgendwie so ein cooles Gefährt. Ich musste so an das Hip-Hop-Brot denken. Und irgendwie, ja, aber du kanntest das natürlich schon, schade.
Nein, es ist auf jeden Fall richtig cool, dass, ich meine es jetzt ernst, dass das, was er geschrieben hat, und das hängt ein bisschen damit zusammen, dass dieses Hip-Hop-Mobil tatsächlich extrem wichtig war und dass mir viele das erzählt haben. Also Rebel One zum Beispiel habe ich, glaube ich, 2001 getroffen zu einem Interview, da hat er mir das erzählt. Ich weiß es von Savage, ich weiß es von Mark Hype, dass dieses Hip-Hop-Mobil extrem wichtig war, weil es sozusagen einziger Anlaufpunkt für die Berliner war, wo man sich mal ausprobieren konnte. Und es gibt auch einen Sampler, die haben eine Schallplatte damals veröffentlicht, das müsste so 94, 95 herum gewesen sein. Und das ist die allererste Veröffentlichung von Adel Tawil zum Beispiel.
Ach, crazy, okay.
Der hat in diesem Hip-Hop-Mobil auch angefangen. An solchen Sachen finde ich immer sehr spannend, dass man sehen kann, wie wichtig solche Anlaufstellen sind, wie wichtig so Jugendarbeit ist und dass das finanziert wird. Und es gibt gerade oder seit längerem ein ähnliches Äquivalent in Köln.
Ach, krass.
Der Hip-Hop-LKW, oh, jetzt haut er mich bestimmt. Ich habe letztens erst mit ihm geschrieben, ich würde ihn heute immer noch Obi-Wan Dev Bensky nennen, von Die Eine, du. Also es ist zwar der andere, der den Song für Die Eine gerappt hat, aber die Truppe dahinter, die Band dahinter ist dieselbe. Und da wird auch Jugendarbeit gemacht, zurzeit steht das natürlich.
Was mich total überrascht hat, war, dass das 1996 in Berlin schon senatsfinanziert war. Ich hätte jetzt gedacht, dass man zu der Zeit noch völlig dachte, dass das so ein Untergrundding ist und Leute sollen sich selbst um ihre Scheiße kümmern.
Naja, du musst halt etwas anbieten und ich sag mal so, das Rockmobil und es gab in ganz vielen Städten auch sogenannte Rockbüros, das waren dann halt Rocker, die sich bemüht haben, diese Arbeit zu machen. Zum Beispiel in Hannover hat man sich um alte Bunker gekümmert und die vermietet an Bands, deswegen Rockbüro. Rock ist nur halt ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht mehr so der Zeitgeist, deswegen hat man das dann teilweise in Popbüro oder Musikbüro umbenannt und keine Ahnung, hier in Hamburg gibt es die Hip-Hop Academy und so. Also ja. Die Sachen, für die sich Jugendliche interessieren, das ist nicht so sehr, dass die Stadt sagt, wir wollen was mit Hip-Hop machen, sondern Initiativen kommen zur Stadt und sagen, hey, wir würden gerne dieses Hip-Hop-Mobil machen, könnt ihr uns bitte Geld dafür geben? Und einen schönen Satz fand ich, weil man da lernt, in Mikros rein zu rappen, so ähnlich, habe ich mich gefragt, es gibt bestimmt andere Institutionen, wo man in was anderes rein rappt. Nein, aber auf jeden Fall finde ich das ganz nice.
Ja.
Und ich habe einen ganz kleinen Flashback, obwohl ich das ja nie gesehen habe. Doch, es gibt eine Filmaufnahme, die ich mal gesehen habe.
Oh, ich stelle mir das so richtig cool vor, wie bei Harry Potter, so dieser rote Bus, der so durch die Stadt düst und dann kommt da so ein kleines Hip-Hop-Mobil. Tütüt.
Also wenn ich das richtig noch visualisiere, dann ist das so ein Bulli und ich auch irgendwie in meinem Kopf ist der irgendwie orange-weiß irgendwas so mäßig oder gelb. Mäßig, also
falls jemand
gemischt.
Bilder des Hip-Hop-Mobils noch hat oder daran teilgenommen hat, schickt uns die voll gerne. Ich würde es sehr gerne mal sehen, das kleine Hip-Hop-Mobil.
Also ich habe vor ein paar Wochen tatsächlich auch die Webseite dazu noch gefunden.
Ach krass.
Ich konnte nicht so ganz richtig auf den Punkt bringen, ob das jetzt real noch existiert und rumfährt oder nicht. Aber es gibt noch eine Webseite und es wirkt so, als wäre es schon noch ein bisschen da. Aber inzwischen, das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, inzwischen brauchst du ja eher die Leute, die dir ein bisschen zeigen, wie es geht. Und die Technik, also theoretisch kann ja jeder heute mit dem Handy, kannst du ja schon Beats machen und rappen. Mhm. Naja. Gut, ja, das war sehr schön.
Ja, Juti, lass uns mal in die Updates reinsliden.
Gerne.
Haftbefehl verschiebt sein Album again. Als ich das vorhin in der Redaktionskonferenz erzählt habe, hast du aber dann doch einen interessanten Zusatz dazu gehabt, weil ich dachte mir ehrlich gesagt, es tut mir jetzt auch ein bisschen leid für Haftbefehl. Ich war einfach so, oh Mann, jetzt wird es schon wieder verschoben. Also es sollte ja eigentlich am 24.04. kommen, wird jetzt auf den 5.06. verschoben. Also einfach wieder Monat, guter Monat mehr, wo man warten muss. Und ja, ich dachte mir irgendwie, okay, Haftbefehl, das macht er jetzt, der hat sein Album einfach nicht fertig, der Bruder wird einfach nicht fertig. Du hast aber eine andere Info dazu.
Also meinen Infos zufolge ist es so, dass bei den meisten Labels eher der Ansatz herrscht zu sagen, okay, wir müssen so viel veröffentlichen wie möglich. Wenn man das aber eben mit physischen Veröffentlichungen koppelt, also sprich zum Beispiel Boxen oder sowas.
Ist jetzt aber kein Grundsatz, den Haftbefehl die letzten Jahre akribisch verfolgt hat.
Nee, ganz klare Sache. Aber wenn man das halt mit physischem, also wir wollten ja eine Triggerwarnung, das ist jetzt ein kleiner Covid-19-Moment, durch den ihr dann jetzt mal einen Moment durch müsst. Sprich, dass man halt viel released, aber wenn du es mit physischem koppelst, hast du das Problem, dass du natürlich an Timings gebunden bist. Und meinen Infos zufolge gibt es Probleme, weil die Lieferketten nicht ganz dicht sind. Also Krankheitsfälle in Presswerken, in Vertrieben, in um es von A nach B zu bringen und so weiter und so fort. Also das hat wohl zur Folge, dass es bei einigen Releases Schiebungen gibt, weil, ja, krankheitsbedingt.
Okay, nun gut, dann müssen wir noch ein bisschen warten. Auf was wir auch noch ein bisschen warten müssen, wenn wir jetzt gleich eh schon in den Corona-News sind, ist die Ladeneröffnung von Chattas Köfte-Store, weil er hat diese Woche, also dieser ganze Köftetraum, der ist ja schon länger in Chattas Kopf. Vor 6 Jahren hat er schon mal beim Interview gesagt, er würde das gerne machen. Kamen dann ganz viele Memes natürlich. Jetzt nimmt das Ganze aber anscheinend Gestalt an, weil er hat diese Woche auf Insta gepostet und so einen leckeren Köfteteller gepostet und geschrieben, Xalas, es reicht. Ihr wolltet es nicht anders. Sobald Corona vorbei ist, eröffne ich meinen ersten Köftespießladen mit All-You-Can-Drink, Ayran, Zapfmaschine in Köln. Inshallah. Ihr seid herzlich eingeladen. Wie soll ich den Laden nennen? Dann hat er jetzt noch ein kleines Update dazu geschrieben, nachdem ganz viele Leute das alles vorgeschlagen haben, die ganzen Titel für den Laden. Und es wird Hawal Grill. Glaubst du, dass es ein guter Köfteladen wird?
Ich habe da eigentlich keine Zweifel dran. Ich glaube nicht, dass Rata irgendeinen Scheiß macht, sondern das wird schon durchdacht und gut sein.
Weil ich, also am Anfang war ich kurz so ein bisschen so, manchmal ist es ja so, dass Künstler irgendwie in so Läden mit drin sind. Lukas Podolski hat zum Beispiel auch, finde ich, keinen guten Dönerladen. Also er hat eine sehr gute Eisdiele in Köln, aber nicht so einen guten Dönerladen in Köln. Und da merkt man, okay, da ist einfach nur das Geld drin und es verkauft sich natürlich super, wenn da auf den Dönerboxen Lukas Podolskis Gesicht drauf ist. Aber man muss sagen, ich weiß jetzt nicht, ob er um die halbe Welt geflogen ist, um den besten Döner zu finden und dann das Rezept da irgendwie zu verwirklichen. Ich glaube aber tatsächlich, also nicht nur, dass man Chata an sieht, dass er wahrscheinlich ein Genießer ist, was Essen angeht. Auch weil dieser Traum schon so lang gehegt ist, kann ich mir vorstellen, wenn man 6 Jahre lang rumläuft und sich überlegt, dass man so einen Laden aufmachen will und ganz viel Köfte isst und sich dann immer überlegt und es optimiert. Ich könnte mir vorstellen, dass es der Laden, der neue Place to be in Köln wird. Also wir können gespannt sein.
In einem anderen Update geht es um es ist gar nicht so weit weg von dem Hip-Hop-Mobil, von dem du erzählt hast, weil es gibt natürlich inzwischen über die Jahre auch andere Initiativen, darunter zum Beispiel auch die Gangway Jungs und Mädels in Neukölln-Nord im Speziellen. Die haben mir geschrieben und zwar haben die jetzt angefangen, nochmal ein kleiner Corona-Trigger, aber danach sollte es fast gar nichts mehr geben, also Corona-freie Fahrt. Die haben Regeln eingerappt. Das heißt, wasch dir die Hände, wie lange und so weiter und so fort. Sie haben das deshalb gemacht, um speziell Jugendliche zu erreichen, die offensichtlich in bestimmten Teilen das noch nicht so ganz mitbekommen haben oder wo zu Hause zum Beispiel einfach die Infrastruktur so ist, dass diese Informationen da schlichtweg nicht ankommen, weil die Kids viel Zeit auf der Straße verbringen und so weiter und so fort. Da versucht man also über diesen Weg diese Informationen dahin zu bringen. Wen es interessiert, wer sich damit auseinandersetzen möchte, Gangway Neukölln Nord, könnt ihr ganz normal googeln und dann findet ihr auch die Videos, den Insta-Account und könnt euch da das Ganze angucken.
Nice. Dann kommen wir jetzt eigentlich so zum ersten großen Thema, das wir auch schon mal vor ein paar Wochen, als die ganze Sache geplant war, angesprochen haben. Jetzt ist der Track endlich draußen und zwar Asimemus Collaboration Hanau Track mit ganz vielen Künstlern.
Genau, der Track heißt Bist du wach? Und insgesamt sind 18 Rapper gefeatured von unter anderem Manuelsen, Kool Savas, Chelo und Abdi, Hannibal, Millionär, Disaster, Roller, Credibil und so weiter und so fort. Sind eben sehr viele Leute gefeatured, die jeweils ihren Beitrag textlicher Natur leisten. Und für mich erstmal muss ich feststellen, interessant, der Titel Bist du wach? Was glaubst du, warum man den gewählt hat?
Ich habe mich ehrlich gesagt total schwer getan mit dem Titel, weil mich erinnert Bist du wach? Eher an so ein Dating-Ding, dass man so nachts dem Boy schreibt, so hey, bist du noch wach, kann ich zu dir kommen? Also irgendwie ist Bist du wach für mich nicht sofort mit diesem eigentlich, wo ich glaube, dass es hin soll, bist du wach, also woke oder bist du, hörst du das, was wir hier sagen, gemeint? Aber das ist so meine Theorie dazu. Was glaubst du?
Also ich hatte natürlich die Woke-Assoziation, ich muss zugeben, die Booty-Call-Assoziation, die habe ich erst, seitdem du sie erwähnt hast. ich musste auch an Weck mich auf von Samy Deluxe denken. Mhm. Und ja, irgendwie erscheint mir das in dem Sinne rund. Es ist vielleicht auch eine Anspielung in dem Sinne, dass, naja, wir haben ja schon öfter thematisiert, dass wir den Eindruck haben, dass es nicht so stark in der Rap-Szene thematisiert wird, wie es müsste, das Thema.
Ja.
Und wenn man dann sagen würde, ja, da haben wohl viele Leute geschlafen, dann kann man jetzt die Frage eben stellen, bist du wach?
Ja.
Ja, das wäre auch noch so eine Möglichkeit für mich. Aber mich hat interessiert, ob du auch diese Woke Assoziation hast, hattest du.
Ja.
Neben dem Booty Call. Oh.
ich fand den Track auch ehrlich gesagt, also als das so angekündigt wurde und klar, irgendwie 19. Februar 2020 hat sich dann so ins Gedächtnis gebrannt, Hanau. Ich dachte, dass es nicht so sehr so eine Hymne gegen Rassismus sein wird, sondern wirklich speziell um diesen Tag und die Opfer und vielleicht eher dieses Feeling von, man geht in eine Shisha-Bar, einen Ort, wo man sich sicher fühlt und dann wird man da so grausam umgebracht. Ich fand es ganz interessant, als man dann so die Feature drauf gesehen hat, Roller auch unter anderem, aber auch Manuelsen und so, dass das am Ende für mich ein richtig rundes, zeitloses Ding ist, das total Bezug nimmt auf diesen Tag und diesen Tag natürlich als traurigen Anlass nimmt, um diesen Track zu machen. Aber ich hatte so ein bisschen Angst, dass das so ein Track ist, der dann immer nur so, also dass man den Kids in 10 Jahren erklären muss, was da passiert ist und warum dieser Track da ist. Ich finde aber, dass der super gut für sich steht und dass der wahrscheinlich zeitlos auch noch in 10 Jahren so gehört werden kann. Und ich finde es total gut, dass man da so ein größeres Ding noch draus gemacht hat und eben nicht das, was auch immer so diese Grünen-Politikerin Aminata Touré hat das beim Neo-Magazin auch mal so schön in einem Interview gesagt und meinte halt so, natürlich kann ich von meinen Einzelfallgeschichten erzählen, es geht aber nicht um den Einzelfall. Wir müssen akzeptieren, dass Rassismus in unserem Land ein Gesamtproblem, gesamtgesellschaftliches Problem ist und nicht nur jetzt die schwarze Politikerin, die mal hier aus ihrer Kindheit erzählt und dann sagen alle Leute, oh, tut mir das leid, dass dir das da passiert ist, aber das ist ja nicht, wir sind ja nicht alle so. Das fand ich bei dem Track extrem stark, dass man einfach so dieses große, den Blick aufs große Ganze total gesehen hat.
Also ich muss zugeben, dass ich ja die Befürchtung hatte, dass die Situation, in der wir uns jetzt befinden und wahrscheinlich auch noch einen Moment länger befinden, dass die all diese Themen sehr verdrängt und dass man sie auch auf gewisse Art und Weise ignoriert. Glücklicherweise ist dem nicht so, weil die Probleme, die wir vor dieser Zeit, ihr merkt, dass ich das C-Wort vermeiden will, die wir vor dieser Zeit hatten, dass die natürlich nicht weg sind. Diese Probleme sind immer noch da. Keine Ahnung, wie vertagt so ein bisschen. Und deswegen finde ich diesen Track nach wie vor extrem wichtig. Ich glaube allerdings, dass er Mainstream-technisch, glaube ich, nicht den Aufschlag machen wird, den zum Beispiel Letzte Warnung vor 20 Jahren gemacht hat. Ich glaube aber, dass das auch gar nicht notwendig ist. Ich glaube, dass dieser Track eine ganz eigene und viel, viel größere oder eine andere Stärke entwickeln kann, weil ich nämlich glaube, dass dieser Track innerhalb Hip-Hops einiges bewegen wird. Das hängt für mich ein bisschen damit zusammen, dass ich den Eindruck habe, dass Hanau eine Art Paradigmenwechsel hervorgerufen hat. Ich glaube, dass das das erste Mal ist, dass ganz viele sehr krass realisiert haben, dass es sie betrifft. Also das wussten sie auch schon vorher, aber dass es sie betrifft in dem Sinne, dass sie eigentlich nicht mehr sicher existieren in diesem Land. Es kann halt passieren, dass man einfach abends weggeht und sich nichts bei denkt und nicht mehr nach Hause kommt. Und ich glaube, diese Gewissheit, das merkt man jetzt in diesem Track und ich merke das auch bei einigen anderen Rappern, die auch nicht auf diesem Track drauf sind, die aber inzwischen anders reden und die auch öffentlich Statements abgeben, wo sie sich positionieren und klar machen, ey, wir müssen ein bisschen aufpassen. Also erstmal, Rassismus generell ist sowieso scheiße und wir müssen das eindämmen. Und es geht aber auch noch einen Schritt weiter, nämlich wir müssen auch auf uns selber gucken, was sind unsere eigenen Rassismen, die wir in der Hip-Hop-Szene haben und die wir vielleicht jahrelang ignoriert oder nicht bemerkt haben. Wir müssen da ein bisschen aufpassen. Bis zu einem Savage, der ja ganz klar auf diesem Track sagt, dass er links ist. So, das hätte man jetzt die letzten Jahre vielleicht nicht zwingend erwartet, aber er sagt's halt und das bedeutet was.
Ich fand es auch krass, Savage hat auch neulich schon mal gesagt, haben wir das, ich weiß gar nicht, ob wir darüber hier im Podcast gesprochen haben, dass jemand zu ihm kam, irgendwie im KDW oder so, hat ihn jemand getroffen, hat ihn so auf Türkisch angesprochen und er hat halt auf Deutsch geantwortet und der andere meinte, boah, das ist so respektlos, dass du nicht mit mir auf Türkisch sprichst und so, und er hat damals schon so das thematisiert und meinte so, ey, das ist nicht, ich bin nicht dieses oder das, ich bin halt halb, Alter. Hört auf, irgendwie so Zugehörigkeiten versuchen oder mich irgendwo in eine Ecke zu schieben zu wollen und dann kann ich die andere nicht mehr zeigen. Und das sind, finde ich, alles so Wandlungen, wo man früher sicherlich mehr dachte, okay, der Bruder ist halt türkisch oder was weiß ich, so Ecken, die Leute in Ecken schiebt und dass sich das ändert und die Künstler selbst auch sagen, ey, ich mache mich stark für meine Herkunft und für meine Wurzeln. Aber ich mache das in einem Miteinander und nicht in diesem Wir gegen euch und ihr und wir. Das finde ich ultra krass.
Das Schöne ist, dass wir Zugriff auf ein Interview haben, das Asimemo mit unseren Kollegen bei Puls geführt hat. Und du hast da die Fragen ein bisschen für uns vorbereitet und kannst sie jetzt uns allen vorspielen.
Genau, falls ihr euch für das ganze Interview interessiert, es wird auch nochmal transkribiert und dann könnt ihr das bei aufpuls.de finden, das Interview mit Asimemo. Aber fangen wir mal an mit der ersten Frage. Wir haben für uns so ein bisschen einen Teil davon rausgezogen, einfach den wir ganz interessant fanden. Und zwar beantwortet er da die Frage, was willst du erreichen, was ist dein Ziel?
In allererster Linie wollen wir den Menschen die Augen öffnen, dass solche Taten immer noch präsent sind in dieser Zeit. Und dass die Menschen gegen Rechtsextremismus vorgehen, dass die Menschen nicht wegschauen und was dagegen tun. Und
Ja, er bringt es da ziemlich gut auf den Punkt, das ist ein entscheidender Faktor, dieses, es passiert was und dann nach 2 Tagen redet kein Mensch mehr darüber. Es ist einfach so wie weg und egal. Und es ist auch erschreckend festzustellen, dass viele Medien sehr verharmlosend über solche Attentate und terroristischen Aktivitäten schreiben und irgendwie Da fehlt immer noch sehr viel Sensibilität für dieses Thema und es ist deshalb echt wichtig, dass jemand wie Asimemo auch dafür aufsteht und die 18 anderen oder die 17 anderen und da ein Zeichen setzen. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, was er da sagt.
Ja, total. Die zweite Frage, die wir dann ganz interessant fanden, war, was hat sich in deinem Leben seitdem verändert?
Mein Leben hat sich in der Hinsicht geändert, dass ich in Zukunft mehr gegen rechtsextreme Gewalt tun will, das Thema öfter anspreche. Andererseits schaue ich mich draußen 2-mal um, man ist misstrauischer geworden und was auch schade ist, aber nach so einer Tat kann man nicht einfach normal weiterleben.
Das finde ich ganz interessant, weil wir hier im Podcast ja auch damals, ich weiß noch zum Beispiel um die Chemnitz-Zeit rum, wo sich dann so Grönemeyer und so stark gemacht haben. Man hat sich da so ein bisschen gefragt, was ist denn mit den ganzen Straßenrappern, mit den ganzen Leuten, die eigentlich davon betroffen sind von Rassismus, wieso sagen die nichts? Und dass jetzt so ein Asimemo 2020 sagt, ey, ich will mich auch in Zukunft stark machen, zeigt ja eigentlich genau oder bestätigt genau die Theorie, die du hast, dass wahrscheinlich auch innerhalb des Deutschraps gerade so ein Umdenken passiert und die Leute merken, okay, mich betrifft es tatsächlich und ich muss was sagen, auch weil ich so eine große viel Fans habe und ja, also ich finde es, will jetzt nicht sagen, dass es zu spät kommt, sondern ich finde es eigentlich einfach gut, dass es jetzt passiert und dass Künstler da so ein bisschen Verantwortung verspüren und der auch nachgehen. Dann die letzte Frage war, hättest du gedacht, dass so etwas 2020 in Deutschland passieren kann?
Ob ich mir das gedacht hätte? Einerseits ja, einerseits nein, weil wenn Parteien wie die AfD im Bundestag sitzen, ist das irgendwie kein Wunder, weil diese Menschen füllen die Herzen von Rechtsradikalen mit noch mehr Hass. Und das führt dann im Endeffekt zu solchen Taten, weil solche Parteien diese Menschen ermutigen, solche Taten zu begehen.
Genau, das ist nämlich ein wichtiger Punkt, dass sowas normalisiert wird und dass bestimmte Menschen sich angeregt fühlen, loszugehen und irgendwie ihre kruden Fantasien und was sie für irgendwie Realität halten, aber eben was menschenfeindlich ist, umzusetzen. Und da sind wir dann leider auch noch mal kurz bei Xavier Naidoo. Ich glaube, dass das ein zweiter sehr einschneidender Moment war für viele Musiker, zu begreifen und zu realisieren. Und das wird noch mal ein härterer Aufschlag werden, wenn jetzt noch mehr von solchen seltsamen Videos veröffentlicht werden. Und vor allem, wenn dieses Album, dieses patriotische Album, von dem da gesprochen wird, wenn das kommt,
ja,
werden, glaube ich, auch noch mal viele Leute verstehen, dass das sehr problematisch ist und dass man tatsächlich da gucken muss, wie man selber auch spricht und was man da auch sagt. Und deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ein anderer Punkt aus dem Song, den ich sehr wichtig finde, ist die Einordnung von Disaster. Der rappt nämlich: Die Grenze liegt nicht zwischen innen und außen, sondern zwischen unten und oben. Die einen gehen Yachten shoppen, die anderen gehen unter in Booten. Das ist halt in vier Zeilen so brutal auf den Punkt gebracht,
ja,
was das Problem ist. Und ja, deswegen, also ich glaube, dass dieser Song viel bewegen kann innerhalb der Szene. Und die Hoffnung wäre, dass halt noch mehr als diese 18 dann Dinge unternehmen und Zeichen setzen, um klarzumachen, wo man steht.
Yes, ja. Kommen wir zu Echo Fresh, der 2020 Bars in 2020 Rap. Das ist unglaublich. Also ich weiß nicht, ich wäre gern bei der Aufnahme dabei gewesen, um zu sehen, wie oft setzt man bei sowas an, wie oft verhaspelt man sich, wie schreibt man das, wie bereitet man das vor. Es ist ja all in all 1:30 knapp. Wow, einfach, du hast Echo getroffen, hast auch, beziehungsweise nicht getroffen, ihr habt euch ja einfach über, man sagt es jetzt immer so, Mann, okay, ich muss mich neu dran gewöhnen, du hast Echo auf Instagram getroffen.
Ich habe ihn gesprochen.
Genau.
Ja, also er hat diesen Song veröffentlicht und sein Ziel war, einen Weltrekord damit zu setzen. Es ist wahrscheinlich das längste Rap-Lied der Welt. Er hat es auf jeden Fall eingereicht beim Guinness-Buch der Rekorde. Das ist ein Ansatz gewesen. Ein weiterer Ansatz ist natürlich, wie produziert man das? Also wie arbeitet man das auf? Er hat das in diverse Teile runtergebrochen. Und dann hat er halt wochenlang Texte geschrieben. Du hattest ja für dich auch so eine Art, ja, einen Eindruck. Wie fandest du das, wenn du das gehört hast? Weil das Ding ist ja, von der Länge her ist es ja länger als ein Album, also so ist es fast eigentlich ein Doppelalbum, eine Doppel-LP, nur eben ist es ein Song. Es ist halt,
ja, also.
Aber die Schreibarbeit, also die Textmenge und so, okay, hat keine Refrains, deswegen ist es tatsächlich noch mehr Text, als man jetzt normalerweise für ein Album schreiben würde. Aber im Grunde hat er zwei Alben geschrieben.
Genau, also ich finde, vielleicht ist es auch einfach dem geschuldet, dass es kein Refrain gibt und dass er das ja wahrscheinlich auch, ich weiß jetzt nicht, wann er damit angefangen hat oder so. Ich finde, da ist ganz viel drin, wo ich mir denke, boah, Echo hat nach wie vor, wer bin ich denn, dass ich irgendwas über Echos Berechtigung sage, so im Rap? Das ist ja einfach, also war er für mich vorher schon, der ist einfach so ein wichtiger Teil und Godfather in einer gewissen Weise auch oder mit einer der Godfathers, dass ich das nicht irgendwie jetzt mega bashen will oder so. Ich fand nur, dass man teilweise gemerkt hat, dass sehr viel, aber es hat sich natürlich wiederholt, es war viel Füllmaterial drin. Ist jetzt nichts, was ich mir jetzt, ich glaube, es geht bei dem Ding jetzt auch nicht so sehr um Bars und Qualität, aber ich fand da zwar viel drin, trotzdem war es für mich echt langwierig. Ich habe mir irgendwie eine Stunde davon reingezogen und dachte mir dann wirklich irgendwann so, hä, hat er das nicht gerade schon mal gesagt? Aber das hat er doch jetzt wirklich schon mal, aber hä? Ja.
Also inhaltlich hat er bestimmte Punkte, die ihm wichtig waren, zu transportieren und die kehren wieder. Aber es war ihm auch wichtig, natürlich technisch hier und da zu zeigen,
ja,
dass das nicht einfach nur so erarbeitet ist. Und er hat halt, teilweise ist er ja wirklich mehrere Minuten auf einer Reimkette,
ja,
und zieht die halt konsequent durch. Und das ist natürlich, wenn man Reimketten mag und wenn man auf sowas achtet, dann feiert man das natürlich. Aber ich kann auch nachvollziehen, weil das Ding ist ja so, es ist halt ein Track.
Ja.
Und wenn dir der Beat nicht gefällt oder, keine Ahnung, die Betonung oder so nicht gefällt, dann kannst du ja nicht zum zweiten Track skippen, wie jetzt auf einem Album, sondern entweder, das ist Hit or Miss,
ja,
so im Grunde. Auf Textebene ist aber trotzdem interessant, was er so erzählt. Ich habe mal, weil es sind natürlich tatsächlich fast 1,5 Stunden, habe ich mal was rausgenommen, um ein bisschen klar zu machen, um was es sich da dreht. Er rappt zum Beispiel: Es tut sich hier um eine einmalige Chance handeln, den berühmtesten türkischen Rapper Deutschlands handeln, und das soll ich mir verkacken, so wie manch andere, nur dass ich in eurer Definition eines Mannes handle. Den Pseudo-Gangstern, die du feierst, ist doch Angst und Bange, wenn sie bei den ganzen Bandenführern wieder antanzen. Das heißt, er thematisiert da sehr konkret seine Rolle, auch die Rolle, die ihm andere gerne mal vorwerfen, weil er hat früher ja auch Straßen- und Gangster-Rap-Sachen gemacht und Leute kommen halt, und das ist halt das Problem, glaube ich, von jedem, kommen und quatschen einen voll. Mach doch mal so wie das. Du hast doch das und das gemacht. Mach das doch mal so wie früher. Das war die beste Phase. Da habe ich immer deinen Scheiß gehört. So. Und er als Künstler hat sich ja weiterentwickelt und er hat ja auch keinen Bock, sich dauernd zu wiederholen, und wir haben auch schon sehr oft über dieses Phänomen gesprochen, aber hier geht das natürlich noch ein Stück weiter, weil die Leute anscheinend eben nicht so richtig begreifen, dass es eben diese anderen Ebenen gibt, sprich ja, eben diese Rückenproblematik, die er da anspricht und auf die er halt keinen Bock hat, weswegen er in diesen Sektor nicht reingeht. Wie geht dir das, wenn du solche Zeilen hörst?
Also, was Echo für mich geschafft hat, den ganzen Track über, und das finde ich schon ziemlich krass, ist, dass er Dinge erklärt, offenlegt, ohne dass man das Gefühl hat, naja, klar sagst du das jetzt so und so wegen dem und dem, sondern der räumt für mich relativ, also der wischt einfach mal feucht durch, und da ist relativ viel Kritik drin, die ich aber angemessen finde. Das zieht sich ja dann auch weiter in den, wie er auch über Newcomer spricht und dass er eben sagt, ey, ich habe alles schon miterlebt und ich war schon groß, ich habe schon alles gemacht, was soll ich denn jetzt noch tun, und ihr schaut alle auf mich und bewertet mich alle und seht aber so die andere Seite der Medaille nicht. Und ich finde, das kriegt er sehr, sehr gut hin, ohne verbittert zu wirken oder ohne jetzt so zu denken, okay, ist ja kein Wunder, dass du nicht mit Rockerbanden zusammenarbeitest, weil du kennst ja gar niemanden, sondern so dieses, Nee, das ist schon eine bewusste Entscheidung, was ich hier mache. Und vielleicht geht ihr einen anderen Weg, das ist auch okay so, aber ich bin den gegangen. Und das spricht er ja auch so ein bisschen bei Autotune an oder so, dass er da sagt, hey, jetzt, ich mag Autotune, das ist alles okay, das ist halt nur nicht so mein Ding. Und ich finde, das kriegt er den ganzen Track über hin, dass man nicht das Gefühl hat, das ist jetzt hier ein verbitterter alter Rap-Opa, der irgendwas dazu sagt, sondern das ist halt Echo Fresh, der alles durchlebt hat und jede Option sicherlich im Kopf durchgegangen ist und sich dann trotzdem dagegen entschieden hat. Und ich finde, dafür hat er Hard Credits verdient.
Er sagt ja auch im Grunde, dass er mit Mitte 30 nicht die Dinge tun kann, die er mit mit 20 gemacht hat.
Ja.
Ich kann das nachvollziehen, weil für bestimmte Sachen, für die, über die hier rappt, gilt es auch. In anderen Sachen würde ich immer auch Leuten anraten, dass, egal wie alt sie sind, dass sie sich bitte eine kindische Ader erhalten, weil das ist das eigentliche Leben. Aber Fakt ist, dass Echo im Grunde hier dokumentiert und darüber rappt, dass er erwachsen geworden ist. Das ist Grown Man Rap im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn man so Zeilen hört wie die ich jetzt vorlesen werde, dann kann man auch bemerken, dass das doch ein bisschen tiefer geht als jetzt so der Standard-Rap von nebenan. Er rappt: Der ganze Mist mit Guns für Klicks hilft dir nicht auf lange Sicht. Vielleicht bist du jetzt angepisst, doch in ein paar Jahren bedankst du dich. Dann wirst du verstehen, dass unsere Schwestern keine Schlampen sind. Dann wirst du verstehen, du hast einen Auftrag als Migrantenkind. Dass jeder einzelne von uns ein Beispiel für die anderen ist. Nimm mal ein bisschen Abstand, dann siehst du das gesamte Bild. Denk mal drüber nach, du representest die Verwandten, du repräsentest die Verwandten mit, sie kamen in dieses Land für dich, Eltern haben gekämpft für uns, im Live geht's um Veränderung und du hängst noch mit Gangstern rum. Die meisten deiner Fans sind jung, fragt dich die menschliche Vernunft nicht, was die Nachwelt einmal denkt von uns. Das ist halt, also er denkt halt weiter, als jetzt er Leute schmeißen kann. Manche Leute denken nur, wie weit sie andere schmeißen können. Er denkt darüber hinaus. Und wir haben in der letzten oder in der vorletzten Folge, glaube ich, über PA Sports gesprochen und der hat gesagt, ey, was soll ich mich irgendwie von 495 Leuten, also früher waren es 500, fünf sind eigentlich noch cool, der Rest ist alles bescheuert und die haben immer gesagt, Alter, du musst mehr Straße, mehr Gangster, mehr dieses, mehr jenes. Aber das ist halt alles Quatsch, weil ich schaffe Jobs, ich arbeite, ich habe eine Firma, ich habe ein Haus gebaut und meine Eltern sind jetzt stolz auf mich und das ist sinnvoll. Ja. Und das kommt für mich ganz stark zum Tragen, dass man auffordert und sich wünscht, dass mehr Verantwortung wahrgenommen wird, also von den Hörern. Und er ist einer dieser Rapper, die diese Verantwortung inzwischen übernehmen. Ich bin gespannt, wie viele andere bereit sind, sich auch noch in diese Regionen hineinzuwagen, weil das natürlich auf gewisse Art und Weise, also ich kann mir vorstellen, dass viele Jugendliche, die das so hören, sich erstmal so denken, was will mir der alte Mann da erzählen, er soll's Maul halten, so.
Ja.
Was denkst du? Glaubst du, dass, wie kommt man durch? Wie kann man das schaffen, dass man nicht als der alte Furz wahrgenommen wird, der es Maul halten soll?
Ich weiß nicht, ich seit wir hier dieses ganze Gespräch mit Jan Delay haben, denke ich darüber irgendwie so ein bisschen anders, weil ich glaube, dass diese gewisse Gelassenheit jetzt bei einem Sido, bei einem Savage, bei einem Echo oder auch bei einem Jan Delay sozusagen, Leute, ich habe das alles schon erlebt, ich habe auch schon wie ihr gedacht, also ein bisschen dieses kommt erstmal dahin, wo ich bin, aber ohne den Spruch zu bringen. Also einfach diese Attitüde, mir kann hier gar niemand was, weil die Zeit habt ihr einfach noch nicht. Ich glaube, das ist so, finde ich, die beruhigendste Art, damit umzugehen, nicht, also ich glaube nicht, dass man jungen Menschen das erklären kann, ich glaube, die müssen das selbst checken irgendwann und deswegen glaube ich, dass wenn man so eine gewisse Gelassenheit hat und das einfach so angeht, ohne das groß zu kommentieren, führt automatisch dazu, dass diese Einsicht automatisch irgendwann bei den Menschen kommt, vielleicht muss man auch Aufklärungsarbeit leisten, wie machst du das?
Versuchen, einfach immer wieder versuchen, drauf zugehen und ansprechen und offen sein. Und ehrlich gesagt höre ich mir auch am Anfang erstmal an, was geht, was los ist. Also man kann natürlich reinkommen und sagen, so, ich habe jetzt erstmal hier die Botschaft und alles mit Löffeln gefressen.
Ja.
Ich glaube, dass das nicht funktioniert, sondern man muss erstmal Fragen stellen. Was interessiert dich? Warum? Was hörst du am liebsten? Was findest du kacke? Also ich muss ja die Person auch erstmal kennenlernen und einschätzen können für mich, wenn ich das jetzt wirklich auf eine einzelne Person beziehe. Und das funktioniert und manchmal funktioniert es nicht. Das ist halt.
Und es kann sich halt auch, ich meine, das merkt man ja hier auch beim Podcast bei uns, eine Meinung kann sich immer ändern. Und ich glaube, das muss man jungen Menschen auch zugestehen, dass sie vielleicht irgendwie mit Anfang 20 anders zu Themen stehen als mit Anfang 30 oder Anfang 40. Und
normal.
Ich denke, es gibt ja nicht die Jugend und die Alten, sondern die Jugend wird ja irgendwann zu die Alten.
Ja.
Und ich glaube, dass ich da relativ viel ändern kann. Und manchmal, also ich fand es ganz erfrischend, als Jan Delay einfach meinte, ich glaube dir, dass du da nicht irgendwie das Torch-Museum sehen willst, aber ich würde es mir wünschen, dass du es irgendwann sehen willst. Und das fand ich irgendwie so, das war so friedlich und so, ich weiß mehr als du, aber ich muss dich jetzt nicht überzeugen hier in dem Moment. Und das, glaube ich, führt dazu, dass man irgendwie mehr miteinander spricht, als wenn jemand kommt. Ich meine, man kennt es ja selbst irgendwie so von den Eltern oder von älteren Menschen, wenn die sich an den Tisch setzen und sagen, so, ich erkläre euch jetzt mal das Leben. Da hören alle jungen Menschen sofort weg, weil sie sagen, ja, pff, was willst du mir jetzt hier erklären? Aber am Ende ist die Message ja tatsächlich nicht unbedingt falsch, würde ich jetzt mal sagen.
Man kann das vielleicht mit wahrer Liebe vergleichen.
Mhm.
Man sagt ja, wenn du wahrheitlich liebst, ja, also wenn du ernsthaft liebst, dann kannst du den anderen loslassen. Er ist dann frei oder sie. Und
wenn er zurückkommt, gehört er für immer dir.
Naja, für immer weiß ich jetzt nicht, aber ich sage mal, generell ist es ganz smart, nicht so einengend zu sein, sondern die Freiheiten zu lassen, weil dann ist jemand freiwillig da und das ist am vernünftigsten. Alles andere führt eher zu Spannungen. Aber selbst mit Freiwilligen kann man Spannungen haben.
Willkommen im Rap. Ja.
Kommen wir mal zu jemandem anders, der auf jeden Fall auch eine Spannung verspürt hat und diese auch verbalisiert hat. Wir sprechen von Assad. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Assad. Ich habe immer Assad gesagt und die sagen immer, es heißt Assad, aber dann heißt er so wie der syrische. Wir sprechen von Assad. Ich glaube, ich habe es schon wieder falsch. Dieser Typ, der mir das ein paar Mal vor ein paar Jahren reingeschrieben hat, der hat mich so verunsichert bis heute, dass ich, weil ich habe Assad immer Assad genannt und Assad hat nie was gesagt, dass das falsch ist. Also entweder ist er sehr höflich oder sehr höflich. So. Er hat auf jeden Fall gesagt, folgenden Satz: Ich liebe Hip-Hop, aber ich verachte diese Szene. Und er hat das dann ein bisschen weiter ausgeführt. Er hat gesagt, Deutschrap ist verseucht und von der Pest befallen. In Zukunft müsse er sich beim Hören von Deutschrap Ohrenschützer aufsetzen, weil so viel Pest in diesem Game sei. Seiner Meinung nach seien zu viele Ratten und unloyale Personen im Deutschrap aktiv. Zur Krönung gäbe es dann Fans und Portale, die das Ganze auch noch pushen und noch viel größer machen. Somit würden sie dem ganzen Dreck noch einen Push geben. Also es sind ja sozusagen drei Einzelteile. Erstmal Ohrenschützer und so viel Pest. Mhm. Ich habe das erstmal interpretiert, dass da geht es um den Sound und den Style, sowas wie Ästhetik. Das scheint ihm, ist okay, Geschenk kann man mal so stehen lassen. Seiner Meinung nach seien zu viele Ratten und unloyale Personen im Deutschrap aktiv. Wie siehst du das, wenn du jetzt mal so von außen drauf guckst, plus deine eigenen Erfahrungen?
Also ja, ich glaube, wenn man so am Anfang Deutschrap von außen sieht, dann denkt man sich, mir hat neulich auch jemand auf Instagram wieder geschrieben, weil ich im MC-Interview mal gesagt habe, dass wenn man so im Rap drin ist, dass dann natürlich so ein bisschen der Vorhang fällt und man merkt, dass da auch nicht alles Friede vor der Eierkuchen ist und alle sich lieben und alle so eine Hip-Hop-Crew sind und die Liebe zu Deutschrap vereint alle. Natürlich ist das ein Business und da sind Gruppierungen und Grüppchen und der mag den nicht und die mögen den nicht, bla bla bla. Aber das ist tatsächlich, finde ich, eher meiner vorher sehr romantischen Vorstellung von der Szene geschuldet und nicht dem Fakt, dass hier tatsächlich mehr Ratten und Dreck unterwegs ist als irgendwo anders, sondern wir sagen es ja so oft, Rap ist halt der Spiegel der Gesellschaft und wieso sollte, es gibt keinen Ort, wo niemand komische Gedanken hat und böse ist, sondern das ist halt überall und das ist in allen von uns sicherlich in irgendeiner Form drin und man macht mal was, was nicht so cool ist und dann macht man wieder was, was richtig cool ist. Und ich finde, dass die Deutschrap-Szene jetzt nicht schlimmer ist als andere Szenen, in Anführungszeichen, in die ich Einblick bekommen habe. Ich glaube, man muss sich halt nur von diesem Gedanken befreien, alle machen das nur für Rap und das Hip-Hop-Herz kann jede menschliche Verfehlung wettmachen. So glaube ich, ist es nicht. Aber das ist halt herzlich willkommen in der Realität. Also ich bin überrascht. Also ich bin überrascht, dass man das, also das, ich weiß jetzt nicht, was er da für Erfahrungen gemacht hat, aber ich finde nicht, dass die Szene outstanding böse ist oder Dreck ist. So. Auf keinen Fall. Wie geht's dir da?
Also er spricht hier ja von Ratten und unloyalen Personen und der Begriff Ratte, auch im Englischen Rat, ist schon auch geprägt auf Leute, die eben sich nicht nur schlecht verhalten, sondern auch andere verraten. Und das passt dann natürlich auch zur Unloyalität. Sprich, ich kann mir gut vorstellen, dass er oft genug das erlebt hat, vielleicht auch in letzter Zeit. Und dass er dementsprechend natürlich das scheiße findet und genervt ist. Aber er trennt ja selber schon, das ist nämlich für mich der entscheidende Faktor, er trennt ja selber schon zwischen Hip-Hop und der Szene. Und Weil Hip-Hop ist nämlich eigentlich er selber. Wenn ich immer von meinem Hip-Hop-Brot spreche, wenn ich ein Brot schmiere, dann ist das ein Hip-Hop-Brot. Das hängt damit zusammen, dass ich sage, ich bin Hip-Hop. Und wenn ich sage, ich liebe Hip-Hop, sage ich eigentlich, ich liebe mich selber. Naja,
ja.
Weil ich ja Hip-Hop bin. Ja,
voll.
Und damit, es ist aber auch meine persönliche Entscheidung, das ist mein Hip-Hop, den habe ich so ausdefiniert, wie ich der Meinung bin, dass das zu sein hat und richtig ist. Und wenn ich mich, deswegen streite ich mich auch so ungerne mit anderen über solche Sachen wie, vor allem wenn es um so Ausschluss geht, zu sagen, das ist kein Hip-Hop und so weiter und so fort, da habe ich immer nicht so richtig Bock drauf, weil das ist eine individuelle Entscheidung und individuelle Definition. Mhm. Und wieso, also du hast einen anderen Hip-Hop als ich habe und das ist auch okay so. Und wenn er dann sagt, aber ich verachte diese Szene, dann sind es alle anderen, sprich alle anderen Hip-Hops.
Aber er ist doch auch Teil der Szene.
Genau. Aber es gibt ja auch immer den hellen Bereich und den dunklen Bereich. Und du brauchst, das ist auch eine wichtige Erkenntnis, du brauchst beides. Du brauchst auch, das ist das Schlimme, das dürfte ich eigentlich gar nicht sagen, aber du bräuchtest auch die Ratte. Weil ohne die Ratte könntest du nicht belegen, was die, wow, was der Rattenfänger ist. Also ohne Ratten ist der Rattenfänger auch nutzlos. Er hat keine, deswegen, man braucht immer alles, das Gute und das Schlechte. Man sollte eben nur das Schlechte versuchen, von sich fernzuhalten. Das ist ihm anscheinend etwas schlechter gelungen, weswegen er zu diesem Urteil kommt. Und abschließend, wenn er sagt, zur Krönung gäbe es dann Fans und Portale, die das Ganze auch noch pushen würden. Also sprich, dass wir sind ja auch Teil davon, wir sind Teil der Medien, die auch über solche Aktivitäten, negative Aktivitäten berichten und darüber sprechen. Da muss ich allerdings hinzufügen, weil das wirkt so, wie er das formuliert, als wäre man Teil, also als wäre man mitverantwortlich, dass das überhaupt existiert. Auf gewisse Art und Weise natürlich, aber am Ende des Tages, wir produzieren ja nicht die Ratten und schicken die dann los. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist Folgendes, das war doch nie anders.
Ja.
Also in den 90ern gab es auch unglaublich viel Müll und auch über den die Medien berichtet haben. Und du musstest dir immer die Rosinen picken, du musstest immer das Tolle suchen. Du musstest, das ist halt die Hip-Hop-Kultur, das ist Digging. Du buddelst nach spannenden, interessanten Dingen. Und das wird sich, glaube ich, niemals ändern, wenn man eine bestimmte Form von Geschmack hat. Weil, und das kann ich dann auch nachvollziehen, die Hip-Hop-Medien von heute berichten natürlich über den Hip-Hop von heute und da fehlt sehr viel. Es gibt sehr viel mehr als das, was wir sehen, aber wenn ich das haben will, dann reicht es leider nicht, einfach nur auf die Portale zu gehen, die wir kennen, sondern man muss links, rechts gucken und buddeln. Es hat sich nichts geändert.
Ich verstehe den Punkt, dass er sagt, wir sind mitverantwortlich. Das ist natürlich so ein bisschen perpetuum mobile mäßig, dass es sich hochschaukelt und wir berichten über das, was die Künstler machen. Die Künstler machen das, weil wir darüber berichten. Den Punkt kann ich noch am ehesten nachvollziehen. Aber auch da, ich finde, es ist ein bisschen hoffnungslos romantisch, dass man sich vorstellt, dass es so nicht auch im Rap funktioniert. Überall anders funktioniert es doch auch so. Also klar, man kann natürlich trotzdem deswegen sagen, dass man damit nicht klarkommt, dass das uncool ist. Aber ich finde, da ist so viel Hass und so wenig Lösung in seiner Kritik, dass ich mir halt denke, da ändert er ja jetzt auch nicht wirklich was an dem Game, sondern er kritisiert es alles und geht mit schlechter Laune nach Hause, so kommt es mir vor. Und das ist halt, glaube ich, genau der Weg, wenn wir vorhin drüber sprechen, wie kann man junge Menschen abholen, wie kann man nicht verbittert wirken? So nicht, glaube ich. Also ich glaube, so kommen Leute, Journalisten oder wer auch immer, die Szene, zu der er sich ja dann nicht zählt, in der Verteidigungshaltung, die es eigentlich gar nicht bräuchte, wenn man friedlich anmerkt, Leute, ich glaube, dass oder jenes irgendwie ein besserer Weg wäre.
Ich glaube halt, das Problem ist so ein bisschen, dass die Hip-Hop-Medien zu der Zeit, als wir, diese Generation, so alt waren wie du, diese Hip-Hop-Medien waren voll mit dem Zeug, das wir sehen und hören wollten und mit dem wir uns identifizieren wollten. Das ist heute nur noch in Teilen bis nicht mehr so. Und ich glaube, diese Frustration, das ist das, was daraus kommt. Und das ist das wiederum, was ich sage, ey, ja, aber deswegen muss man heute immer noch diggen. Das ist nun mal so, weil es gibt gutes Zeug. Wenn du nur guckst, was dir gezeigt wird und das findest du halt scheiße, dann wirst du zu diesem Urteil kommen, dass es scheiße ist. Aber es gibt definitiv auch nicht beschissenen Rap. Scheiße.
Gott. Ja.
Ich liebe Fluchen. Und ich liebe noch viel mehr. Ich habe mal gelesen, Leute, die fluchen, sind intelligent. Aber ich glaube, das hat irgend so ein verschissener Typ sich ausgedacht.
Wow, das ist auch so ein Genius. Faktastisch. Leute, die wenig schlafen, sind sehr schlau. Leute, die viel schlafen, sind wirklich hochintelligent. Ich habe aber noch eine andere Frage an dich. Und zwar, ich finde, dass vielleicht ist es jetzt auch eine Unterstellung und einfach, das einem Rapper wie Azad in so einem Alter vorzuwerfen, aber ich finde, da kommt schon relativ viel Verbitterung auf allen Seiten raus. Er sagt ja nicht nur, hier läuft eine Sache schief, sondern er sagt, er kann sich das nicht anhören, die Szene ist scheiße, alles nur Dreck und Ratten. Kann das möglicherweise auch einfach mit einer persönlichen Verbitterung, persönlichen Misserfolg zu tun haben? Glaubst du, da ist was dahinter oder schätzt du ihn so ein, dass er das objektiver, subjektiv betrachten kann?
Also es ist, glaube ich, es ist wie alles immer komplex. Es wird nicht eine einfache Antwort dafür geben. Und ich meine, wenn man sich seine Karriere anguckt, da waren sehr große Erfolge dabei. Es ist jetzt nicht so, als wäre das irgendein No-Name-Rapper und ich glaube, dass er das auch immer wieder gespiegelt bekommt. Er ist das Vorbild von Leuten wie Haftbefehl und anderen, weil er ist eine Ikone des kurdischen Raps, des kurdischen Deutschraps und das wird er auch auf immer bleiben. Also da, deswegen weiß ich nicht, ob da, ich kann mir nicht vorstellen, dass er da irgendwie, dass das irgendein Problem ist, sondern ich glaube eher, und ich stelle das bei vielen aus dieser Generation fest, dass man halt zum einen ästhetisch oft das uninteressant findet, das hat er aber eigentlich schon gezeigt, dass das nicht so richtig sein kann, weil er hat ja ein Trap-Album auch gemacht und auch Trap-Songs berappt, also er kann das und es gefällt ihm auch, da habe ich eigentlich nicht so die Zweifel, sondern ich glaube eher, dass er einfach menschlich oft enttäuscht wurde.
Ja.
Das ist jetzt also auch nicht das erste Mal. Das haben auch schon andere Leute ihn über die letzten 25 Jahre enttäuscht. Aber ich glaube, dass es eher dieses Menschliche ist und das Kulturelle, das hängt ja damit zusammen. Also wenn du von vielen Arschlöchern umgeben bist, dann ist deine Welt halt, dann sagst du, die Welt ist ein Arschloch. Und das ist natürlich schade, aber ja, keine Ahnung. Ich glaube, im Rap ist es halt noch ein bisschen problematischer, weil du halt so viele Egoisten hast, die unterwegs sind und die Leute wollen ja was bewegen, die wollen ja raus. Und deswegen sind sie natürlich in diesem Egoistenmodus, diese Ein-Mann-Armee, die ja lustigerweise ist das ein Name, der auch für ihn steht.
Ja.
Aber das ist halt... Das ist halt ein Problem. Loyalität, zusammen irgendwie an etwas arbeiten und teilen und eine Win-Win-Situation zu haben, das ist für mich eigentlich Hip-Hop, muss ich sagen. Und ich glaube, dass das auch für ihn Hip-Hop ist. Und man sieht aber viele, die drauf kacken. Hm. Und ich glaube, das ist das Problem. Kommen wir mal zu einem amüsanteren Thema oder ein Thema, das in sich erfreulicher oder skurriler, wie immer man das nennen will, wirkt. Und zwar sprechen wir über ein Thema, ich glaube, wir haben es jetzt schon 5-mal geschoben oder so. Wir hatten es immer in der Liste und dann war aber immer schon die Zeit zu Ende. Deswegen reden wir jetzt darüber, dass MC Smoke, ich würde ihn ja eigentlich immer noch Smoke nennen.
Ey, ich muss dir jetzt kurz was sagen. Als der ganz fresh war, ich weiß gar nicht, ob er da fresh war, aber wahrscheinlich schon vom Alter her auch. Ich glaube, Splash 2013 war das oder 2014, haben wir den getroffen und ich wusste noch überhaupt nicht, was das für ein ironischer Typ ist oder so. Und ich weiß, dass ich ihn damals mich komplett lustig gemacht habe über seinen Namen, vor allem, weil er da ja noch so in der Glow Up, die Narrow Gang und Moneyboy Sektor und so war. Und ich dachte einfach, der ist halt so einer wie Hustensaft Jüngling oder so. Die waren ja damals alle noch super turbo jung. Und ich dachte wirklich, der hat es nicht gecheckt mit dem Smoke. Und habe ihn dann da gefragt und meinte, wieso hast du dich denn Smoke genannt? Und er so, naja, wegen Rauch. Und ich war so, aber das wäre doch Smoke. Und er so, ach so, mhm, ja. Ja, Smoke heiße ich doch.
Also wer weiß, vielleicht ist das ja dänisch oder platt oder...
Nein, ich glaube, ne? Es ist der Joke, den er auch immer mit der Belgien-Flagge macht und einfach go Deutschland und dann Belgien schreibt. Also ich glaube, dass der damals schon den Humor hatte und also als unbekannter Rapper die Eier zu haben, dann zu sagen, hey, wieso, ich heiße doch Smoke, das ist doch alles okay und dann steht da einfach riesengroß Smoke. Das ist so ein Trolltum. Ganz viel Liebe für einen Joke, der sich nie aufgedeckt hat oder beziehungsweise damals sich schon selbst irgendwie getarnt hat, finde ich viel größer, den Joke durchzuziehen, statt dann zu erklären, ja, aber ich dachte, es ist witzig, die amerikanische Sprache zu verarschen und so einen auf American Rapper als Deutscher zu machen und Smoke falsch zu schreiben, sondern ich glaube, dass der einfach den Joke damals schon präpariert hat, so die Bombe wurde damals schon gelegt.
Und wir haben schon mehrfach in diesem Podcast über ihn gesprochen, was das hängt ein bisschen damit zusammen, dass du offensichtlich genau wie ich ein Faible für ihn und seinen Humor haben und er einfach immer wieder, ja. Man weiß es am Ende nicht, ob es immer alles von ihm gesteuert ist oder ob es ihm auch einfach passiert. Also was ich jetzt gleich erzählen werde, hat so dieses Momentum, dass man denkt, ja okay, vielleicht hat er ja wirklich nichts damit zu tun, aber es kommen halt immer wieder diese skurrilen Stories, wie zum Beispiel diese Schlagzeile mit frisierten Top-Kommentaren unter angesagten YouTube-Videos zu 500.000 Views. Was ist passiert? Es gab Musikvideos von Weltstars wie Billie Eilish und einigen anderen, Little Yachty, Drake und The Baby zum Beispiel, haben auch einen krassen Track gehabt. Wo die Top-Kommentare unter diesem YouTube-Video darauf hingewiesen haben, yeah, yeah, that's great, but it's not that great wie Wasser ohne Sprudel von MC Smoke. Ja, und das ist dann halt irgendwie aufgefallen und man hat sich dann natürlich gefragt, okay, was ist denn da los und ist das Marketing oder ist das ein Troll oder was passiert da? Und es hat sich dann Folgendes herausgestellt. Es scheint an sich offensichtlich Leute zu geben, die etwas darunter posten, was auf jeden Fall dazu führt, dass ganz viele sagen, yeah, genau, und es liken. Und dann
also
ist
sowas
man damit
wie Best Song Ever oder so. Also nichts mit MC Smoke, sondern einfach nur diese Top-Kommentare unter so großen Oh my God, I could listen to that all day long oder so.
Genau, dann ist das der Top-Kommentar und dann ändert man den Kommentar. Also es gibt da irgendwie ein bestimmtes Zeitfenster, auf das man achten muss. Und dann steht da halt von 100.000 Leuten geliked, dass das Wasser ohne Sprudel ist ja the better video, you know? Und
wow, einfach.
Also es ist an sich ja schon mal irgendwie Banane, aber er scheint wohl pro Tag so um die 5.000 Klicks zu bekommen auf seine Videos, die er da verlinkt. Und dann wurde er halt gefragt, was hat's damit auf sich, was geht da ab? Und dann hat er gesagt, das sieht ja schon ein bisschen komisch aus, wenn man die Kommentare so durchliest, besonders unter Ami-Songs. Als sie damit angefangen haben, habe ich ihnen auch geschrieben, dass sie das sein lassen sollen. Also sagt Smoke. Ich war auch froh, als das zwischendurch mal wieder aufgehört hat, aber was soll ich machen? Die sehen das auch einfach als Spaß an. Und mir ist es ehrlich gesagt auch fast egal, was die Leute über mich denken. Immerhin sind nicht die Klicks auf meine Videos gefaked oder gekauft, sondern ja letzten Endes organisch. Hat er ja auch recht. Ja. Also scheinen Fans zu sein, die das machen. Aber wie findest du das erstmal, wenn du das so hörst?
Also da muss man ja schon sagen, inzwischen ist diese Lausbubenstreiche, die MC Smoke so bringt den ganzen Tag. Vor zwei Tagen habe ich gesehen, wie er auf Instagram vor so einem Tulpenfeld steht und so jede Tulpe einzeln auf so küsst, auf den Mund küsst, wollte ich gerade sagen, jede Tulpe so küsst und zu jeder Tulpe sagt, ich liebe dich. Ich liebe dich.
Ja, das ist der Michel von Lönnetube halt. Das ist,
der ist
ein Frechdachs.
Genau, er ist ein Frechdachs und dieses Frechdachstum hat sich halt inzwischen auch auf seine Fans ausgeweitet, weil inzwischen geht es mir so, dass ich nicht nur gerne seine Videos sehe, sondern auch mit durchlese, was die Leute darunter schreiben, weil das fast genauso lustig ist, wie ein Insta-Post von MC Smoke zu sehen. Und da muss man sagen, also ich kann mir vorstellen, dass sich das verselbstständigt. Ich finde aber,
dass... Also du glaubst ihm das, weil ich habe ihn gefragt, ist das wahr, was du da gesagt hast? Sind das echt andere oder machst du das selber? Und er hat halt gesagt, ja, es sind schon die anderen, ich habe damit nichts zu tun, ich glaube es ihm jetzt einfach mal, aber
also,
deine These spricht ja dafür.
Ich finde, dass er, also ich finde es bei MC Smoke relativ eindeutig, lol, gerade eben noch gesagt, wie ich drauf reingefallen bin, aber inzwischen, wo ich ihn einschätzen kann, finde ich, wenn man ihn irgendwas fragt, ist er relativ ernst und kriegt es voll hin, dass man ihm da vertraut, weil ich finde, er hatte nicht dieses DCV-DNS-Ding, immer eine Ironie-Layer drin und du weißt nie, wirst du gerade verarscht oder nicht, sondern ich finde, dass der eigentlich so privat, in Anführungszeichen, ich kenne ihn jetzt nicht richtig, aber wenn ich ihn irgendwo getroffen habe, war der immer sehr, sehr ernst. Und hat halt ganz klar so seine Spielwiese, wo er irgendwie Jokes macht. Aber wenn man ihn fragt, grenzt er das, finde ich, relativ gut ab. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er hier jetzt wirklich die Wahrheit sagt. Aber das Ding ist halt, am Ende ist halt noch so ein letztes Fragezeichen, weil es halt MC Smoke ist.
Auf jeden Fall. Und ich finde einfach auch, das Schöne ist, man findet ja immer noch irgendwo so ein,
ja,
so ein Schlupfloch.
Easter Egg.
Wo man dann einen Lifehack machen kann und wo man plötzlich sich so einen Schwachsinn bei YouTube ausdenkt und sich irgendwie so ein paar tausend Klicks, die, also es ist ja tatsächlich nicht fake.
Ja.
Also es sind ja echte User, die, es ist Clickbait Deluxe ist das.
Ja.
Ja. Wir haben natürlich offensichtlich, werdet ihr gleich merken, noch eine Story von MC Smoke. Ich glaube, die schleppen wir noch länger rum. Ich glaube, die ist noch 2 oder 3 Wochen älter. Mhm. Ich versuche sie mal einzurahmen. Also MC Smoke gewinnt den Hauptpreis in einem Hip-Hop-Wettbewerb für Schüler. Ja, also er nimmt Schülern die Gewinnplätze weg.
Einfach hops genommen, wirklich.
Es handelte sich um das Projekt Leben ohne Qualm. Das ist eine Landesinitiative aus Nordrhein-Westfalen, deren Ziel es war, die Förderung des Nichtrauchens und die Verringerung des Tabakkonsums von Kindern und Jugendlichen voranzubringen.
Kurz also, wie kann man nur so dumm sein und rauchen? Wie kann man seine Jugend verbrauchen? Oder wie geht's weiter? Also,
ja, genau. Das ist ein Song, den er eingereicht hat. Und das Schöne ist, in dem Aufruf, da mitzumachen, und da gibt es natürlich auch so Infomaterial, stehen dann auch wieder so tolle Sätze, die, also es wirkt schon fast, als hätte Smoke die selber geschrieben, aber man weiß es nicht. Da stand dann, Raucherinnen und Raucher haben schlechte Argumente. Ja, wirklich? Also ich bin nicht Raucher, ja, ich sehe das genauso, aber ich glaube, die Raucherlobby würde das ganz anders sehen. Und dann geht's weiter, du hast deine eigene Sicht der Dinge, mach mit. Oh, ich liebe
schon
diese...
Fast das so ein ist, Löwengrind.
Oh, das ist so ganz, das ist so, ich liebe das, weil ich es so scheiße finde.
Ja.
Dann texte den coolen Rap zum Thema Leben ohne Qualm und schick uns deinen Mix. Texte den coolen Rap. Mach es einfach. Dann hat er, wie gesagt, gewonnen. Und zwar einen Gutschein einer großen Elektrokette im Wert von 150 Euro. Und er hat nur aus Spaß mitgemacht. Und weil er dann ein schlechtes Gewissen hat, hat er nochmal das neu ausgesetzt und hat halt darum gebeten, Leute, schickt mir jetzt eure Rauchertracks und dann kriegt ihr von mir diesen 150-Euro-Schein,
also,
aber, ja.
Man muss ja noch dazu sagen, er hat dann da auch nochmal sich gemeldet und weil er so dachte, er hat Kindern den Preis weggenommen, das war nicht so. Es gab irgendwie so eine Altersbeschränkung von bis zu 27 Jahren, aber es war trotzdem ein Schülerpreis, so wie ich das richtig verstanden habe,
oder? Moment, 27-jährige Schüler, Moment.
Naja, Berufsschule und so, das ist schon okay, aber
ach so.
Ich glaube,
jetzt hast du mir den Witz kaputt.
Ich glaube irgendwie nicht, dass MC Smoke noch in der Berufsschule ist. Deswegen, ich weiß nicht, ob das nicht doch so ein bisschen Leistungserschleichung ist.
Das Ding ist, ich habe mir dann nochmal angeguckt, wie so andere Songtitel hießen, die auch gewonnen haben oder die in der Liste drin waren. Du hast ja schon gesagt, dass es in unterschiedlichen Altersklassen ist. Und da gibt es so tolle Songtitel, die einfach, also ich würde einfach schon einen Songtitelwettbewerb machen. Ich brauche gar nicht den Song, einfach nur den Titel. Wie Zigaretten und Zukunft. Das ist so ein, das würde ich mir auch als Film oder als Doku würde ich mir das so gerne angucken. Hm. Qualm nicht um dein Leben. Raucherhölle. vernebelte Sicht. Na, ja, genau. Vernebelte Sicht. Ich versuche mir auch vorzustellen, wie der Refrain ist von vernebelte Sicht. Oder mein, ich weiß nicht, was das mit Rauchen zu tun hat, aber irgendwas muss es zu tun haben. Du warst nie da für mich. Ist damit die Kippe gemeint oder? I don't know.
Ja.
Das sind auf jeden Fall Titel, die nicht so richtig gewonnen haben.
Schade. Schade einfach. Ja, schade. Ansonsten tut es mir natürlich auch leid für alle Leute, die jetzt einfach den zweiten Platz sich von MC Smoke haben abziehen lassen. Aber man muss sagen, ja, es ist wirklich ein sehr, sehr guter Track. Ich weiß nicht, ob es das Merch noch gibt. Ich habe ein T-Shirt sogar davon in dieser Marlboro-Optik. Wie kann man nur so dumm sein und rauchen? Falls es dieses Merch noch gibt, ich fand es tatsächlich das beste Rapper-Merch, das ich je bekommen habe. Nochmal danke an MC Smoke. Nee, ich glaube, ich habe es mir sogar gekauft. Ich habe es mir gekauft. Also, danke an MC Smoke für die Herstellung.
Für gar nichts. du, lass uns mal zu einer Sache kommen, wo ich sehr gespannt bin, was du für Emotionen dafür hast. Es handelt sich um einen Song, den ich in der Form gefühlt erstmalig in deutscher Sprache gehört habe. Ich kenne ähnliche Rap-Sachen aus England und aus Amerika, aber das ist jetzt das erste Mal, dass ich das in deutscher Sprache höre. Der Song heißt Neptun und der Rapper heißt Graffi. Mhm. Es wird G-R-A-F-I geschrieben. Vielleicht beschreibst du erstmal, wie du den, also die Empfindung kannst du dann gleich mitgeben, ja, aber was geht da ab?
Also, was ich da gehört habe, war erstmal relativ schneller Rap mit, ich will es jetzt mal Schrei-Elementen nennen. Mich hat das vom Sound her am Anfang sehr an so Horror-Rap erinnert. Weil nicht vielleicht, also auch weil der Inhalt natürlich sehr so horrorgruselig ist, aber auch wegen diesen Schrei und ich sag jetzt einfach mal Death-Metal-Momenten. Ich weiß aber tatsächlich nicht, ob das, also ich kenne mich im Metal-Sektor gar nicht aus, aber dieses Horrorcore-Punk-Death-Metal, das darin vorkommt, ja, so, gepaart aber mit Rap. Und das finde ich so interessant. Das ist, deswegen ging es mir auch so, habe ich noch nie zuvor so in Deutsch gehört. Wir haben ja schon mal um Halloween rum um diese Horror, Horror-Deutsch-Rap, Horror-Rap gesprochen. Aber das hat für mich damals eher so eine inhaltliche Komponente gehabt und vielleicht irgendwie so Geräusche. Das jetzt finde ich nochmal so eine Spur gemixter und es ist trotzdem am Ende ein Rap-Track. Und das finde ich extrem interessant, weil ich das echt, ich glaube, wirklich noch gar nie so gehört habe. Jetzt wirst du mir sagen, was es für eine Metal-Form ist, wenn es ein Metal ist. Ist es Metal oder Punk oder I don't know?
Ja, also ich hätte auch eher so Death-Metal-Assoziationen, auch über die Art und Weise der Schrift und auch die Bildästhetik und das Schreien, das findest du in vielen Varianten und Auslegungen von Rock'n'Roll, nenne ich das jetzt mal. Aber was mich mal interessieren würde ist, also ich kenne viele Leute, die zum Beispiel Hardcore oder auch Death Metal oder andere Sachen deshalb nicht mögen, weil da geschrien wird. Die sagen dann halt, oh, das ist ja gar keine Musik, da singt ja keiner, das ist ja nur so Rumgegrunze und Geschreie. Wie empfindest du das bei diesem Track? Also wir müssen dazu sagen, das ist jetzt nicht die ganze Zeit durchgehend, ja, genau, sondern da wird auch gerappt, es gibt einen Trap-Beat, es gibt Momente und Passagen, die eben stark übersteuert sind und laut und aggressiv wirken dadurch. Und dann gibt es aber wieder Passagen, die ruhiger sind, wo eben dann Rap zu hören ist und genau.
Ich glaube, warum mir Death Metal nicht gefällt, ist, weil ich gar keine Lyrics verstehe, weil dieses Schreien tatsächlich für mich ultra unangenehm ist und so ein Stresszustand ist, in dem ich nicht mehr so, wenn ich Bock habe, also in welcher Stimmung soll ich sein, um das zu hören? Das denke ich mir immer bei Death Metal. aber ich finde, hier ist es ja tatsächlich so eingesetzt, wie wenn eigentlich, wenn es jetzt ein Elektro-Rap-Track wäre, dann würde da der Drop kommen. So immer, wenn so der Drop kommen würde, kommt dieses Geschrei. Und dadurch hat es für mich so eine ganz, ganz krasse Energie und ich habe es ultra gern gehört und hatte auch fast Bock mitzuschreien, weil das nur so punktuell eingesetzt war und dadurch für mich so eine Power-Dynamik hatte, die, also so fast ein Track, zu dem man Sport machen will oder irgendwie sowas feiern will oder irgendwie sich bewegen will. Und das finde ich krass, weil du halt trotzdem so diese Passagen hast, wo du verstehst die Lyrics, du verstehst, über was er da rappt. Aber in den Passagen, wo eigentlich nichts kommen würde oder was weiß ich, ein Beat, ein Drop kommen würde, kommt dann eben dieses Schreien. Das fand ich, also es hatte eine unglaubliche Energie. Also mich hat es total begeistert und mitgenommen.
Oh, das überrascht mich. Ich hätte eher gedacht, dass es eher zu hart und zu abstoßend ist oder zu nervig. Bringt mich aber zu der Frage, weil du gerade gesagt hast, in was für einer Stimmung soll man sein, um sowas zu hören? Was machst du, wenn du aggressiv bist und Musik hörst? Gibt es da eine Verbindung? Bei dir jetzt?
Also tatsächlich würde sich dieser Track jetzt zum ersten Mal, ich höre sonst eigentlich keine Musik, wenn ich aggressiv bin, weil ich irgendwie, weiß nicht, da fehlt mir der Zugang wahrscheinlich, weil ich immer eher so Lyric getrieben und auch Beat getrieben, ruhigere oder melodischere, ich weiß nicht, Sachen höre, die in so einer Stimmung besser funktionieren, aber also ich mache ja keinen Sport, aber ich glaube, das kommt meiner Beschreibung gerade am nächsten. Wenn ich jetzt aggressiv wäre und mich körperlich irgendwie so abarbeiten will, dann fände ich den Track, glaube ich, wirklich gut. Wobei ich finde, er geht auch gut zum Feiern. Also ich finde, es ist nicht nur so ein Schreitrack, wo du dir denkst, das kannst du nicht hören, wenn du nicht komplett die Welt anzünden willst, sondern ich finde, das geht halt bei allem gut, wenn man sich bewegen will. So. Und wenn man Energie hat, überschüssige Energie, die man irgendwie abarbeiten will, dann ist es ein krass perfekter Track einfach.
Also, mir geht das ganz genauso. Für mich ist halt Musik eigentlich pure Emotion. Ich glaube, dass ich deshalb auch relativ gut in der Lage bin, Texte zu ignorieren. Ich will mal so sagen, die Musik, die ich kennengelernt habe, da habe ich kein Englisch gesprochen. Da war das eh egal, was da jemand abgelassen hat. Außer bei deutschen Sachen, und das war immer doof und blödelig oder Liebe, und deswegen hatte ich keinen Bock darauf und habe eher Musik gehört, wo ich nicht verstehe. Es war aber egal, weil die Energie und das Gefühl, das kam ja trotzdem rüber. Und das ist halt die Gefühle von total traurig bis total schön oder eben auch total aggressiv, kann ich alle in Musik widerspiegeln. Deswegen habe ich ganz viel unterschiedliche Musikstile, Formen und Songs, die genau diese emotionalen Lagen repräsentieren. Und das, was du da gehört hast, ist im Grunde die harte, aggressive, wenn ich halt dann macht das einfach, dann höre ich gerne so ein Zeug und nerve meine Nachbarn und springe in der Wohnung und bin laut. Und dafür ist diese Musik einfach perfekt. Und was ich auch unabhängig jetzt davon finde ich interessant, dass hier zusammenkommt, was eigentlich irgendwie nicht so, also schwer vorstellbar war. Nämlich genau diese, es war eher so, dass wenn du dich mit Crossover beschäftigt hast, also sowas wie Rage Against the Machine zum Beispiel, dann ist das so, dass Rap irgendwie zu diesem Rock dazu kam. Und dann war das halt eine Rockband und die hatten halt einen Rapper mit dabei. Und jetzt ist das so umgedreht. Jetzt hast du eigentlich Hip-Hop und es kommt so ein bisschen Elemente aus diesem anderen Genre dazu. Und dadurch ist es für mich noch zugänglicher, weil es in weiten Strecken doch normaler Hip-Hop, will ich das nicht nennen, aber ne, es ist vertrautes Terrain. Ich muss nicht so krass mein Terrain verlassen. Und ey, ich hätte es zwar nicht gedacht, aber es geht ja sogar dir rein. Also dieser trojanische Trick funktioniert offensichtlich sogar bei dir.
Yes, ja.
Und das finde ich natürlich hochinteressant, dass da diese Sachen sich vermischen und dadurch was völlig Neues entsteht. Das ist das, was ich immer so hochspannend an Kulturen, an Musik finde, wenn man Sachen vermischt, die Regeln bricht und ganz neue Sachen erfindet.
Ja,
deswegen
auf jeden Fall
bin
sehr gelungen
ich immer,
in dem Track.
Immer am Puls der Zeit, genau. super, deswegen ist das auch der Song meiner Woche.
Ah, okay. Ja, super.
Das heißt, ihr könnt, wenn ihr neugierig seid, könnt ihr den in unserer Schacht- und Wasabi-Playlist euch anhören. Mhm. Ich muss auch noch einen Song von Juicy Gay reinschmeißen. Irgendeinen von der Quarantäne-EP. Wir sind jetzt eh kurz vor Ende, da darf ich nochmal, also ne,
ja, voll.
Das böse C-Wort sagen. Corona.
Ja.
Aber ja, die beiden, irgendeinen von der EP, die sind alle gut.
Ich mache Sinn übertragend genauso weiter, und zwar nehme ich auch einen Track, der diesen Podcast schon besprochen wurde, und zwar Bist du wach, einfach weil der so grandios trotzdem für mich ist, dass er auf jeden Fall auch nochmal auf unsere Playlist auf Spotify muss. Und jetzt kann ich ja auch kurz mal das Corona-Thema aufmachen. Mir geht's gerade zu Hause so, dass ich versuche, keine Musik zu hören, die mich in ein krasses Hoch oder ein krasses Tief bringt, sondern so Musik, die so gleichbleibende Emotionen bei mir hervorruft, weil ich gemerkt habe, dass dieses Tief und Hoch schwierig ist, da alleine wieder rauszukommen, und wenn man zu Hause ist und dann so in völlig Depri oder völlig Hyper Tracks verfällt, dann will man entweder traurig sein oder was machen, und beides ist gerade nicht so mega empfehlenswert, und deswegen kann ich sehr das Album von Jan Kaffer und Küçük Efendi empfehlen, das jetzt rauskommt. Ich glaube, ich habe schon mal Äquator auf unsere Playlist gepackt, ich würde jetzt aber noch Frei ohne dich draufpacken, wobei ich wirklich sagen muss, ich könnte dieses ganze Ding auf unsere Playlist packen, was ich natürlich jetzt nicht mache, weil das sind sehr viel Jan Kaffer und Küçük Efendi drauf wäre, aber das ist für mich so eine richtig perfekte Musik, die man so nebenbei immer hören kann, ohne dass sie belanglos ist, und so viel dabei gedacht. Ich glaube, das sind wirklich für mich jetzt so Künstler, ich meine, letztes Jahr war das ja noch relativ neu und man hat so auf alles geschaut, was die machen. Ich glaube aber auch, über die Jahre könnten die sich für mich wirklich so zu einer Form von Lieblingskünstlern bei mir entwickeln. Gar nicht so sehr, weil die jetzt die perfektesten, krassesten Tracks haben, sondern weil da so viel gute Arbeit konstant dabei ist, dass da ganz viel von den beiden auf meiner Playlist ist. Deswegen Shoutout an die beiden Boys, und ansonsten natürlich klar Asimemos Bist du wach Track.
Nice. Ey, abonniert unseren Kanal, egal wo ihr seid, drückt Glocken, Sterne, folgt uns einfach, damit ihr keine unserer Ausgaben hier verpasst. Schreibt uns auch gerne einen Kommentar, egal wo, da wo ihr es könnt, tut's einfach. Und ansonsten sage ich, bleibt gesund und bis nächste Woche.
Mach's gut, Falk.
Ciao.
Puls.